Ich möchte wieder beginnen mit einem Abschnitt aus dem Wort Gottes. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14. Johannesevangelium, Kapitel 14, ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus aber spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also ich habe bewusst hier einmal den Zusammenhang gelesen, dieses ganz bekannten Wortes aus Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Zusammenhang taucht hier wieder einmal der Thomas auf, der uns ja im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu als der ungläubige Thomas in Erinnerung ist. Wobei ich sagen muss, dass an dieser Stelle, wie auch bei der Auferstehung, finde ich diesen Thomas eigentlich als einen typisch postmodernen Menschen. Oder ich könnte auch sagen, als einen ganz ehrlichen Menschen. Jesus erzählt von der ewigen Herrlichkeit. Er sagt, dass er zum Vater gehen wird, um uns Wohnungen zuzubereiten und dass er dann zurückkommt, um uns zu holen, beziehungsweise die Jünger zu holen, die ihm da zuhören. Und dann fragt er seine Jünger, ihr wisst doch, wohin ich gehe, ihr wisst doch, wie das läuft. Und wenn ich jetzt zu einem der Jünger gehört hätte, wahrscheinlich hätte ich auch erstmal versucht, eifrig zu nicken. Denn das wäre ja peinlich. Da ist der Meister und der erzählt etwas und der geht davon aus, ihr wisst das doch alle. Der erwartet jetzt eine Zustimmung. Und Thomas ist der Einzige, der hier relativ ehrlich seine Zweifel äußert. Er sagt, nein, ich weiß nicht genau, wohin du gehst. Und eigentlich bin ich für den Thomas ja doppelt dankbar. Erstmal dankbar dafür, dass wir nicht bei Jesus falsche Zustimmung heucheln müssen, sondern dass ehrliche Fragen zugelassen sind. Jesus weist den Thomas nicht einfach zurecht und sagt, also Thomas, du bist jetzt der Allerletzte, also ich suche mir einen besseren Jünger. Das macht er gerade nicht. Sondern es ist erlaubt, Fragen zu stellen bei Jesus. Darüber hinaus bin ich dem Thomas auch dankbar, weil ja die Antwort Jesu so einer der schönsten Stellen des Neuen Testaments ist. Hätte der Thomas nicht gefragt, hätte Jesus ja nicht Antworten brauchen. Gut, etwas Spekulation, wir wissen ja nicht, was er sonst gesagt hätte, aber das hier ist als direkte Antwort formuliert. Allerdings eine Antwort, die uns so herausfordert. Denn die Antwort ist ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und die Antwort kommt ja auf diese Erklärung vorher, ich gehe zum Vater und ich werde euch auch mit zum Vater nehmen. Hier ist also nicht irgendein Weg gemeint, sondern hier ist der Weg zum Vater gemeint. Der vorher ganz genau von Jesus ja benannt wird. Und ich bin der Weg, die Wahrheit, das ist ja das Thema von heute Nachmittag, und ich bin das Leben. Wenn wir das einmal auf uns wirken lassen, als ob wir das erste Mal lesen würden, dann müsste uns diese Aussage reichlich komisch vorkommen. Denn wie kann eine Person sagen, ich bin die Wahrheit oder ich bin das Leben? Bis heute haben Biologen, Mediziner, Philosophen Schwierigkeiten, überhaupt zu definieren, was Leben eigentlich ist oder was Wahrheit eigentlich ist. Erst wenn ihr anfangt, danach zu suchen, merkt ihr, dass das gar nicht so einfach ist, zu definieren, was Wahrheit ist, auch losgelöst von der Bibel. Und hier merken wir, die Antwort, die uns gegeben wird, ist erst einmal ganz ungewöhnlich. Da wird nicht irgendein Satz formuliert und gesagt, dieser Satz ist die Wahrheit. Oder dieses Buch ist die Wahrheit, sondern hier wird gesagt, diese Person ist das Leben und diese Person ist der Weg und diese Person ist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir zu Gott kommen wollen und wenn wir mit Gott leben wollen, das wird hier wohl ausgedrückt, dann ist das nur möglich, wenn wir eine ganz enge Bindung an Jesus Christus haben. Es ist nicht möglich, wenn wir einen Katechismus auswendig lernen und überall drauf die richtigen Antworten haben. Nun, ich habe Theologie studiert, muss hier allerdings auch zugeben, auch das Theologiestudium rettet nicht. Auch das Theologiestudium kümmert sich um Wahrheit, ist aber nicht die Wahrheit. Es ist eine Bemühung, mit dem Kopf ein bisschen mehr von der Wahrheit zu verstehen, zu begreifen, dem nachzuleben. Aber es ist nicht die Wahrheit. Und das müssen wir immer wieder uns vorsagen, damit wir das nicht miteinander verwechseln, denn das ist in der Kirchengeschichte häufiger passiert. Die Wahrheit ist eine Person und das Leben ist auch eine Person und der Weg auch. Wir können keinen Weg beschreiben, wenn du das tust und das tust und das tust, dann klappt das alles. Sondern du musst dich auf Jesus Christus einlassen. Du musst dich mit ihm identifizieren. Du musst ein Stück weit eins mit ihm werden. Du musst auf ihn schauen. Das meint das hier ja wohl. Eben, es geht um keine abstrakte Wahrheit. Wahrheit ist in der Bibel personalisiert. Ich wüsste nicht, dass irgendwo ein Philosoph das je so geäußert hätte. Da wird viel über Wahrheit spekuliert, da wird untersucht, was ist der Gegensatz von Wahrheit und Lüge, aber Wahrheit personalisiert, das ist etwas ganz typisch Christliches, was uns auch hervorhebt im Gegensatz zu allen anderen Religionen. Und ich glaube, dass gerade in diesem Vers sehr viel Antwort liegt auf das Wahrheitsproblem der Postmoderne. Ich muss da vielleicht etwas ausholen. Wahrheit spielt im Leben der Menschen schon immer eine ganz wichtige Rolle. Alles sehr klar. Keiner von uns will belogen werden. Wir alle wollen gerne die Wahrheit hören. Wir wollen uns darauf einstellen. Allerdings wurde Wahrheit etwas unterschiedlich definiert. In der Zeit des Mittelalters beispielsweise galt der Inhalt der Bibel als absolute, unumstößliche Wahrheit. Die Theologie war die Königin der Wissenschaften. So bezeichnet man das. Fast alle deutsche Universitäten waren zuerst einmal theologische Fakultäten. Und später kamen alle anderen Fakultäten dazu. Heute wird die Theologie an vielen rausgeschmissen. Aber ursprünglich war sie die Grundlage der Wissenschaft. Und das noch bis weit in die Neuzeit hinein. Also im Mittelalter Maßstab der Wahrheit, die Aussagen der Bibel. Und hat irgendein Forscher eine neue Theorie aufgestellt, dann sollte sie überprüft werden, ob sie denn im Widerspruch zu biblischen Aussagen steht. Den Menschen damals war auch klar, dass die Bibel nicht über alles Auskunft gibt und wenn dann irgendein neues mathematisches Gesetz entdeckt worden ist oder astronomische Himmelsbewegungen, dann hat normalerweise keiner im Namen der Bibel Einspruch erhoben. Wurden aber wissenschaftlich Dinge festgestellt, die eindeutig im Widerspruch zum Wort Gottes stehen, dann hat man gesagt, dann müssen die falsch sein. Denn es ist ja klar, Gott hat uns die Wahrheit gesagt, er ist zuverlässig, also muss das ja auch stimmen. In der beginnenden Neuzeit, mit dem Höhepunkt der Aufklärung, hat man das verändert. Zu diesem Zeitpunkt galt nämlich nur noch das als wahr, was der Mensch als wahr erkennt. Also ich muss nachdenken und wenn ich gut genug nachdenke und neutral genug nachdenke, dann kann ich dabei die Wahrheit erfassen. Also die Wahrheit ist jetzt nicht mehr Mitteilung von Gott, sondern die Wahrheit existiert. Man ist auch fest davon überzeugt, dass es Wahrheit gibt. Aber diese Wahrheit, die muss errungen werden, die muss erforscht werden durch Wissenschaft, durch Philosophie, durch Nachdenken. Und hier meinten dann Aufklärer wie Immanuel Kant, dass alle Menschen, die guten Willens sind, also die sich wirklich bemühen, dass die, wenn sie nachdenken, zum selben Ergebnis kommen werden und das ist dann die Wahrheit. Die Wahrheit über die Welt, die Wahrheit über die Ethik, die Wahrheit über den Glauben, sie ist dem Nachdenken des Menschen zugänglich. Soweit die Aufklärung. Und die Aufklärung ist ja die Grundlage der Moderne. Das ist eigentlich auch die Grundlage des Erfolgs der Wissenschaften. Denn die Wissenschaften gehen ja genau von diesem Gedanken aus. Wenn wir nur objektiv genügend forschen, dann werden wir die Wahrheit herausbekommen. Und die Wahrheit ist eindeutig und wir können sie beschreiben. Wir brauchen dafür auch nicht mehr das Wort Gottes. Viele Menschen, die in der Moderne verwurzelt sind, schenken deshalb auch der Wissenschaft eine außerordentlich hohe Glaubwürdigkeit. Sie gehen davon aus, wenn Wissenschaftler etwas festgestellt haben, dann ist das unumstößlich wahr. Und das ist der Maßstab. Ja, selbst der Maßstab in der sogenannten wissenschaftlichen Theologie der Universitäten. Da sollen rationale Überlegungen, archäologische Überlegungen stehen weit über der Bibel. Sagt eine archäologische Ausgrabung, dass Jericho zur Zeit der Einwanderung Israels gar nicht besiedelt war, dann gilt das. Da muss die Bibel falsch sein. So arbeitet die bibelkritische Theologie. Weil wir uns nicht vorstellen können, dass eine Jungfrau ein Kind bekommen hat und wir können Mediziner fragen und die sagen uns, das geht nicht, deshalb muss die Bibel falsch sein, denn die Wissenschaft ist wahr. Also das ist jetzt nicht meine Überzeugung, sondern das ist die Überzeugung der Menschen der Moderne, geprägt von der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist die Wahrheit und die Wahrheit kann man intellektuell erfassen, formulieren, in Büchern aufschreiben und weitergeben. Und diese Idee der Wahrheit kam mit Beginn mit den 60er, 70er Jahren langsam in Verruf. Die meisten von uns haben das damals noch nicht gemerkt, denn das lief insbesondere an den Universitäten. In Kanada und auch in Frankreich hatten sich immer mehr Denker geäußert mit Kritik an der Aufklärung und Kritik an der Moderne. Einer der ersten war François Lyotard, ein französischer Forscher, der auch in Kanada gearbeitet hat. Dann kamen da Foucault und Baudrillard und Derrida und andere wichtige Forscher dazu. Alles in den 60er, 70er, 80er Jahren. Die publizierten und sie schrieben und sie überzeugten eine immer größere Menge der Studenten und der Wissenschaftler, dass die Wissenschaft eben gar nicht so Wahrheit produzieren kann, wie sie es vorgibt. Und wenn wir heute die Schriften dieser Leute lesen, müssen wir zu einem großen Teil sagen, sie haben recht. Dieser Anspruch der Wissenschaften ist nicht eingelöst worden. Wissenschaft kann eben keine letzte Wahrheit formulieren. Der Wissenschaftstheoretiker Sir Karl Popper hatte das formuliert, indem er sagt, Wissenschaft kann immer nur falsifizieren, nie verifizieren. Zu Deutsch meint das, ein Wissenschaftler kann zwar beweisen, dass etwas falsch ist, indem er Widersprüche aufdeckt. Er kann aber nie wirklich beweisen, dass etwas wahr ist, weil er ja immer noch nicht weiß, welche Erkenntnisse in der Zukunft kommen und ob die nicht vielleicht seine Erkenntnis wieder in Frage stellen. Könnte man ein für alle Mal Wahrheit erkennen, dann müsste es ja in diesen Bereichen der Wissenschaft gar keinen Fortschritt mehr geben, keine weitere Forschung. Denn weitere Forschung geht ja immer davon aus, dass man eben noch nicht alles weiß oder dass Dinge überprüft werden müssen und sich dann vielleicht als falsch herausstellen. Und in der Wissenschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte merken wir ja genau das, dass viele Dinge, die als hundertprozentig sicher galten, durch wissenschaftlichen Fortschritt überholt worden sind. Dass Wissenschaftler uns in vielen Fragen gar keine Antwort geben können und die Antwort, die sie uns geben können, uns häufig nicht befriedigt, weil sie unserem Leben nicht wirklich weiterhilft. Das heißt, wer heute noch auf die Wissenschaft vertraut, ist eigentlich von gestern. Der hat eigentlich auf Sand gebaut, wenn ich einen biblischen Begriff dann dazu nehme. Die Wissenschaft ist gut, aber die Wissenschaft kann uns kein hundertprozentiges sicheres Wissen und auch keine hundertprozentig sichere Wahrheit vermitteln. Beispiele dafür. Noch bis in die 90er Jahre hinein ging man davon aus, dass Magengeschwüre zurückgehen, insbesondere auf psychische Belastung und genetische Veranlagung und so weiter. Ein australischer Arzt hatte dann auf einem Ärztekongress in den USA seine Forschungsergebnisse vorgestellt, nach denen sehr viele Magengeschwüre auf eine Bakterieninfektion durch Heliobacter zurückgehen. Und die meisten Ärzte haben den ausgelacht, denn das galt damals als unmöglich. Alle haben darauf hingewiesen, dass mit den starken Säuren im Magen könnten Bakterien gar nicht überleben und deshalb könnten die natürlich auch keine Geschwüre hervorrufen. Dann dauerte es 5, 6, 7 Jahre und die Forschungen dieses australischen Arztes bestätigten sich. Und dann erst nach und nach, aufgrund der neuen Fakten, mussten alte Wahrheiten über Bord geworfen werden, sodass heute Magengeschwüre vollkommen anders behandelt werden als noch vor 20, 30 Jahren. Und da merken wir, eine Sache, die als unumstößliche Wahrheit galt, ist über Bord geworfen, weil man plötzlich noch mehr herausbekommen hat. Und viele Dinge, die da als wahr galten, haben sich nachher als falsch herausgestellt. Ähnlich war es bei den sensationellen neuen Überlegungen von Albert Einstein zur Relativität der Zeit. Bis zu Albert Einstein und noch zu seiner Lebzeit ging man fest davon aus, dass die Zeit eine feste Größe ist, unbeeinflussbar. Die Zeit läuft und wir können sie messen. Und Albert Einstein in seiner Relativitätstheorie stellte die Behauptung auf, dass auch Zeit relativ ist, abhängig ist von der Geschwindigkeit, mit der sich der Beobachter bewegt. Das konnten sich die meisten Leute mit der klassischen Physik nicht vorstellen, weil es allem widersprach, was man bisher wusste. Und so haben die meisten Zeitgenossen Albert Einstein ausgelacht. Hochdekorierte Wissenschaftler haben gesagt, das kann gar nicht sein, es ist vollkommen unmöglich. Wir haben bewiesen, dass die Zeit kontinuierlich und unbeeinflussbar ist. Dann erst im Verlauf von 20 Jahren mit einer nächsten Generation von Physikern wurde dann nachgewiesen, dass die Behauptung Albert Einsteins wahr ist. Es mag uns heute vielleicht komisch vorkommen, aber vielleicht habt ihr auch schon von solchen Berechnungen gelesen, dass wenn jetzt ein Astronaut sich in eine Rakete setzen würde und mit Lichtgeschwindigkeit ins All fährt und dann, was weiß ich, nach 20 Jahren zurückkommt, jetzt müsste ich genau rechnen, wie es aussieht, aber dann sieht das ungefähr so aus, hier sind 100 Jahre vergangen und für den sind 20 Jahre vergangen. Klingt ja für uns ganz seltsam, ne? Wie geht das? Läuft die Zeit nicht überall gleich? Aber Physiker haben zwischenzeitlich mit Experimenten nachweisen können, dass tatsächlich die Zeit abhängig ist von dem Zustand des Beobachters und von der Geschwindigkeit dessen, der sie erlebt. Also für unser Alltagsleben spielt das keine große Rolle. Wenn ihr also weniger alt werden wollt und deshalb überall um die Erde jettet, dann bringt das so wenig, dass wahrscheinlich euch eher der Stress umbringt, als das kleine bisschen, was ihr dann erreichen könnt, euch Vorteile verschafft. Man hat in den 70er Jahren dann Versuche gemacht, wo man Flugzeuge gegeneinander um die Erde hat kreisen lassen, jeweils mit einer Atomuhr darin. Und dann hat man festgestellt, dass es tatsächlich minimale Abweichungen gibt. Und da hat man festgestellt, der Albert Einstein hat recht. Und jetzt will ich ja gar nicht den Albert Einstein feiern. Ich wollte euch nur an einem zweiten Beispiel zeigen, dass Wissenschaft eben keine hundertprozentig festen Ergebnisse liefern kann. Die Wissenschaft kann uns nicht die Wahrheit geben. Zumal für die Dinge, die in unserem Leben eigentlich von Bedeutung sind. Und dann gab es eben in den 70er und 80er Jahren zum Beispiel Theorien der, also Überlegungen über die Chaostheorie. Das war auch so eine Überlegung. Herrscht nicht eigentlich in der Natur vielmehr das Chaos, als dass alles geordnet ist? Man beschwerte sich über die Methoden der Wissenschaft, denn die Wissenschaft gibt vor, genaue Ergebnisse zu liefern und in Wirklichkeit tut sie das ja nicht. Ihr lernt in der Schule, der Baum funktioniert so und so und da sind die Blätter und die machen das und das. Kein Wissenschaftler hat alle Bäume untersucht, nicht mal alle Blätter an einem Baum, sondern Wissenschaft reduziert, reduziert, reduziert und dann stellt sie etwas fest und verallgemeinert das für die ganze Welt. Und im Grunde genommen stimmt das ja gar nicht. Was häufig dann dazu führt, dass man aufgrund wissenschaftlicher Ergebnisse eben sehr einseitige Entscheidungen trifft und dadurch ganze Ökosysteme zerstört. Solche Überlegungen gab es in der Vergangenheit immer wieder. Manchmal spricht man auch von dem sogenannten Schmetterlingseffekt. Das wurde dann so behauptet, ein Flügelschlag des Schmetterlings im Amazonas-Urwald kann in Europa einen Sturm auslösen. Und das ist jetzt wörtlich gemeint, also nicht nur übertragen, sondern wörtlich, denn tatsächlich ist das so. Bisher ist Meteorologie, also die Wissenschaft vom Wetter, sehr, sehr begrenzt, weil so viele Faktoren da einfließen, dass man keine wirklich genaue Vorhersage machen kann und dass manchmal kleinste Sachen können, also kleinste Veränderungen können eine riesige Veränderung in der Natur und so auch im Wetter auslösen. Ilya Prigozhin, Nobelpreisträger für Chemie, hatte an sogenannten dissipativen Strukturen geforscht und hat dabei festgestellt, dass in vielen chemischen Verbindungen in der Natur, dass die eben nicht berechenbar sind, dass man nur Wahrscheinlichkeitsaussagen darüber machen kann, wie sie sich entwickeln werden. Dass überhaupt die gegenwärtige Naturwissenschaft immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen macht, nie Aussagen machen kann, so ist es genau. Also wenn ich euch jetzt fragen würde, wie lang ist die Meeresküste Paraguays, dann ist die Sache einfach, ne? Weil da gibt es kein Meer. Aber wenn ich euch jetzt fragen würde, wie lang ist die Meeresküste Deutschlands, na, da haben wir die Ostsee und da haben wir die Nordsee, nicht? Das ist ja ein bisschen Küste, dann kann aber kein Mensch das wissenschaftlich wirklich genau sagen. Jetzt sagt ihr, ist doch ganz einfach. Schauen wir bei Wikipedia nach, da steht das bestimmt. Naja, da steht das sehr, 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 sehr ungenau. Denn es ist ja, wie ihr wisst, immer dann eine Frage des Maßstabs. Nehme ich jetzt eine Karte und dann fahre ich ab und dann habe ich eine bestimmte Länge. Nehme ich eine Karte mit einem größeren Maßstab, dann wird plötzlich die Küste viel, viel länger. Wenn ich jetzt noch einen größeren Maßstab habe, wird sie noch viel länger. Und wenn ich dann mit dem Mikroskop die Küste untersuche, also das heißt zwischen den einzelnen Sandkörnchen geht das Wasser rein und geht es raus und geht es rein und geht es raus, dann tendiert die Länge der Küste Deutschlands gegen unendlich. Und das ist die einzig wissenschaftlich korrekte Antwort. Die einzig wissenschaftlich korrekte Antwort wäre, die Küste Deutschlands tendiert gegen unendlich. Alles andere ist fürchterlich ungenau. Man nimmt es nicht so mit überall, wo das Wasser noch entlang kommt, denn letztendlich ist das die Küste. Und einige von euch werden wahrscheinlich sagen, ah, so genau will ich das ja auch gar nicht wissen. Ja, und dann merkt man, aha, aber dann ist das ja keine Wahrheit mehr. Dann ist das also nur noch so eine Annäherung, eine ungefähre Annäherung. Denn was weiß ich, 1000 Kilometer, grob gerechnet, Küste, ist doch was anderes als unendlich. Oder ein riesiger Unterschied. Und das eine wäre genau und das andere wäre eine ganz grobe, vereinfachte Schätzung. Und da merken wir aber genau, das ist Wissenschaft. Und zwar in allen Bereichen ist das so. Besonders die Menschen, die intensiv in Wissenschaft eingebunden sind, wissen das, wie eng umgrenzt die Aussagen sind, die wir treffen können. Und das ist das, was uns die Postmoderne vor Augen geführt hat. Und postmoderne Denker sagen deshalb als Konsequenz daraus, wir haben die Wahrheit der Bibel über Bord geworfen, das wollen die auch nicht zurückholen. Die Ansprüche der Wissenschaft haben sich als falsch herausgestellt. Wissenschaft kann immer nur begrenztes Wissen schaffen und vorläufiges Wissen schaffen. Keiner von uns weiß, ob das morgen noch gilt. Also ist ihre Konsequenz, es gibt gar kein festes Wissen. Es gibt höchstens Wissensansprüche. Ich kann jetzt einen Wissensanspruch erheben, ich kann versuchen, ihn zu begründen, aber der gilt nicht für dich und der gilt auch nicht für übermorgen, sondern das ist dann nur eine Vermutung. Und da sind wir heute in der Postmoderne. Ein postmoderner Denker wendet sich nicht mehr an die Wissenschaft, um eine Lösung zu suchen. Zumal er in der Praxis auch weiß, dass viele Wissenschaftler die Antwort geben, die derjenige haben will, der ihn beauftragt hat. Zumindest in Deutschland ist das so. Gibt es irgendein Gutachten? Da musst du immer fragen, wer hat das Gutachten in Auftrag gegeben? Gibt es ein Gutachten für die Reinheit der Luft in Auftrag gegeben von der deutschen Automobilindustrie? Was wird das Ergebnis sein? Die Luft ist perfekt. Ist das von Greenpeace in Auftrag gegeben? Kannst du sicher sein, da wird drinstehen, die Qualität der Luft ist schlecht. Denn die einen wollen gern Spendengelder und die anderen wollen gern ihre Autos verkaufen. Und beides wollen sie mit einer wissenschaftlichen Studie belegen. Und das ist tatsächlich die Realität, in der wir leben. Wissenschaft kann uns helfen, aber sie ist eben sehr, sehr begrenzt. Und wenn wir nachbohren, dann merken wir erst, wie löchrig und wie oberflächlich viele dieser Aussagen sind. Und das zeigt uns die Postmoderne. Das bedeutet in der Konsequenz natürlich, wenn es keine feste Wahrheit mehr gibt, ja, was sollen wir denn jetzt noch tun? Wie trifft man noch Entscheidungen? Und darauf gibt die Postmoderne auch keine Antwort. Deshalb in postmodernen Diskussionen geht es nicht mehr um scheinbare Fakten, weil man ja sagt, die gibt es nicht mehr. Da ist alles möglich. Dann wird diskutiert über ein neues Flughafenprojekt und dann kommen die einen, eben die sagen, wir brauchen das aus ökonomischen Gründen. Die anderen sagen, wir brauchen das verkehrstechnisch. Und dann gibt es eben die Ökologen, die sagen, aber das ist alles ganz schwierig, denn da sind ein paar Frösche und die werden da alle, müssen da weg, das geht ja gar nicht. Und das ist aber alles noch nicht postmodern. Das ist ja alles noch, da kann man ja diskutieren. Der Postmoderne kommt da hin und sagt, ach, ich fühle mich dabei unwohl. Und jetzt würdest du vielleicht sagen, ja, was ist das für relevant? Ja, wenn du in der Postmoderne bist, ist das eine genauso relevant wie das andere. Wenn der sich unwohl fühlt, gilt das genauso viel, als wenn der andere sagt, das bringt uns so und so viele Arbeitsplätze. Und genau das ist dann eben postmodern. Es gibt keine feste Wahrheit. Deshalb, wenn das der eine als Wahrheit empfindet, ist genauso viel wert, was der andere als Wahrheit empfindet. Nun, manche Leute sagen, dass die Postmoderne auch lediglich eine Krisenerscheinung der Moderne ist, eine Übergangsphase und wir gar nicht hundertprozentig wissen, was am Ende dabei rauskommt. Auf jeden Fall, was ihr erleben werdet bei immer mehr Menschen, gerade jungen Menschen, dass sie bei Wahrheitsansprüchen sehr, sehr skeptisch und zurückhaltend sind. Wenn ihr sagt, diese Religion ist wahr oder diese Aussage ist wahr oder du musst das so tun, sind sie skeptisch. Und das zum Teil ja auch zu Recht. Weil man früher häufig sehr schnell Wahrheitsansprüche gestellt hat und sie später wieder korrigieren musste. Deshalb dürfen wir das nicht nur als negativ ansehen. Das, was uns die Postmoderne ebenfalls dadurch zeigt, ist, dass Wahrheit, wenn sie nur in irgendwelchen Lehrsätzen formuliert ist, eben auch nicht befriedigt, auch nicht genug ist. Postmoderne Menschen setzen deshalb mehr auf erfahrbare Wahrheit, weil sie sagen, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, die hat ja irgendein Grad der Objektivität. Ich habe irgendetwas gespürt oder ich habe gemerkt, das funktioniert. Also wenn ich jetzt bete und tatsächlich passiert hinterher etwas, das beeindruckt einen postmodernen Menschen viel mehr, weil das habe ich erlebt, als irgendeine abstrakte Wahrheit, die du ihm erklären kannst. Also Postmoderne setzt mehr auf Anwendbarkeit, Erfahrbarkeit. Natürlich alle von uns modern geprägten Menschen würden gleich Einspruch erheben, ich zumindest, und würde sagen, na ja, aber es kommt ja nicht nur darauf an, dass es funktioniert, sondern auch, warum es funktioniert oder welche Nebenwirkungen es hat. Denn manchmal hast du irgendeinen positiven Effekt, aber du hast langfristig sehr viele negative Nebenwirkungen. Also ihr wisst ja vielleicht, dass man beispielsweise Kokain hatte man in Europa am Anfang des 20. Jahrhunderts so als Belebungsmittel verschrieben vom Arzt bekommen. Und tatsächlich belebt es auch erst einmal, aber auf Dauer macht es abhängig. Und dessen war man sich noch nicht ganz bewusst. Also da merken wir, nicht nur die momentane Erfahrung ist ausschlaggebend, sondern was wird denn langfristig daraus? Oder welche Nebenwirkungen sind denn da? Also dass man nicht nur auf die kurzfristige Erfahrung setzen kann. Wenn wir aufgrund dieser Situation der Postmoderne, die generell Wahrheit in Frage stellt, wieder zurück zur Bibel kommen, dann merken wir, dass in der Bibel eben auch eine andere Definition ist als die moderne Definition von Wahrheit. Vielfach haben wir uns als Christen in den letzten Jahrzehnten daran gewöhnt, dass Wahrheit eben fest in irgendwelchen Lehrsätzen zu formulieren ist. Aber das entspricht an vielen Stellen gar nicht dem, was wir in der Bibel finden. Nun, vielleicht noch, ehe ich jetzt zu der Bibel komme, ein paar Überlegungen, dass ihr auch merkt, dass Wahrheit losgelöst von Postmoderne gar nicht so einfach zu fassen ist. Also allgemein würden wir ja sagen, wahr ist eben das Gegenteil von Lüge. Wobei, wenn wir etwas tiefer einsteigen, dann merken wir, dass das alles ziemlich viele Übergangsphasen hat. Also was ist denn jetzt genau wahr? Also damit meine ich, dass wir im Alltag Begriffe gebrauchen und Aussagen machen, ohne dass wir etwas als Lüge empfinden, obwohl es objektiv gesehen eigentlich gar nicht wahr ist. Und dass wir manche Dinge auch gar nicht ehrlich ausdrücken, sondern sie gehören einfach zu einer gewissen Konvention. Also bestimmte Sachen sagen wir einfach so, auch wenn sie da nicht wirklich viel bedeuten. Ich habe das schon einmal erwähnt, meinetwegen der Gruß, guten Tag, und wir meinen gar nicht, dass jemand einen guten Tag hat. Da ist jemand, der ist todkrank, und wir sagen dem, ach, es wird schon wieder besser werden, obwohl wir davon ausgehen, der stirbt ja sowieso, oder solche Sachen. Oder du schreibst dann eben mit freundlichen Grüßen, und in Wirklichkeit würdest du eher sagen, hoffentlich sehe ich dich nie wieder. Aber das ist einfach, das empfinden wir nicht als Lüge, obwohl wir es eigentlich gar nicht so meinen. Und jede Kultur hat gewisse Ausdrücke, die sie gebraucht, und die sind ganz normal, aber man empfindet sie eben nicht als Lüge, auch wenn sie objektiv eigentlich nicht wahr sind. Schwieriger wird es dann nochmal bei Dingen, wo wir vielleicht nicht die Unwahrheit sagen, aber wo wir einen Teil der Wahrheit verschweigen. Ist das dann Lüge oder ist das Wahrheit? Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt hier auf dem Campus vom SEMTA mein Portemonnaie verloren. Und jetzt irgendeiner von euch hat das gefunden und der sagt dann dem Rektor vom SEMTA, also ich habe das Portemonnaie gefunden. Und jetzt frage ich den Rektor und sage ihm, hast du mein Portemonnaie gesehen? Und er sagt, nein, habe ich nicht gesehen. Hat er jetzt die Wahrheit gesagt oder nicht? Nun, in gewisser Weise hat er objektiv die Wahrheit gesagt. Er hat nur gehört, wo es liegt, hat es nicht gesehen. Aber eigentlich merken wir, er hat doch auch die Unwahrheit gesagt, weil im Grunde genommen weiß er genau, dass ich wissen will, wo ist mein Portemonnaie geblieben. Manche Leute mögen das so im Alltag. Nicht? Kennt ihr vielleicht auch solche Leute, die auf jedes Wort genau achten, dann willst du irgendwas von denen wissen und hinterher sagen sie, ja, das hast du mich ja nicht gefragt. Und im Grunde genommen ist die Sache vollkommen klar. Und ist das jetzt schon Unwahrheit oder ist das Wahrheit? Oder wie ist das beispielsweise, wenn ein Mensch vor 1000 Jahren gefragt worden wäre, wie ist das denn mit der Sonne und der Erde? Und dann hätte der Mensch mit sicherer Überzeugung gesagt, das ist doch ganz klar, die Sonne dreht sich um die Erde. Hat dieser Mensch jetzt gelogen oder nicht? Weil das war ja der Stand der Wissenschaft vor 1000 Jahren. Tja, und hier sind wir schon in der Schwierigkeit. Tja, wenn wir sagen, der hat gelogen, dann wie viele Wissenschaftler lügen denn heute? Weil möglicherweise in 100 Jahren ganz neue Erkenntnisse da sind. Aber er hat es ja nicht bewusst getan. Also da merken wir schon, zu einer echten Lüge gehört scheinbar auch der böse Vorsatz. Oder dass jemand es besser hätte wissen können, dann würden wir etwas als Lüge bezeichnen. Aber in den Augen Gottes, der ewig und überzeitlich ist, wäre das ja auch unwahr, obwohl wir es nicht direkt als Lüge bezeichnen. Denn er hat das nach bestem Wissen und Gewissen gesagt, auch wenn die Information, die er nennt, falsch ist. Manchmal, wenn wir nach persönlichen Gefühlen gefragt werden, ist es dann auch eine Frage, wie tief gräbst du denn in deinen Gefühlen? Oder wie definierst du bestimmte Begriffe? Wenn eine junge Frau, ein junger Mann fragt, liebst du mich? Tja, da müssen wir jetzt erstmal lange definieren, was meint sie eigentlich damit? Soll das heißen, willst du mich heiraten, zum Beispiel? Oder findest du mein Kleid nett? Oder magst du mein Lächeln oder so? Also was bedeutet das dann ganz genau? Und wenn der junge Mann darauf antwortet, dann müssen wir auch fragen, was will der denn jetzt? Will er sie als Frau haben? Will er ihr schmeicheln? Will er ihr die Wahrheit sagen? Da merken wir, auch so im alltäglichen Leben ist das manchmal schwierig. Wir wollen vielleicht irgendetwas sagen, ohne zu lügen, und trotzdem ist es nicht eigentlich Wahrheit. Und ihr merkt ja an diesem Beispiel, hier ist kein Vorsatz, hier ist nicht irgendeine böse Absicht und trotzdem ist uns nicht ganz klar, ob hier wirklich Wahrheit zum Tragen kommt. Nun, wenn ich jetzt zur Bibel zurückkomme, dann merken wir im Alten Testament, da gibt es den Begriff Wahrheit, hebräisch Emet, und Emet wird häufig auch übersetzt als zuverlässig, bewährt. Ganz wichtige Begriffe in der Bibel. Und hier merken wir, es geht im Alten Testament nicht nur darum, dass eine Sache abstrakt wahr ist, also irgendwie losgelöst von allem anderen, eben fest formulierbar, sondern dass sie sich bewährt. Und da kommen wir wieder ganz in die Nähe dessen, was der postmoderne Mensch sucht, der eben nicht nur irgendeine Wahrheit hören will, sondern der sie erleben will und nachvollziehen will. Im Neuen Testament haben wir dann den Begriff Aletheia, und der meint stärker, dass eine Sache in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit ist. Das ist ja auch ein Begriff, den wir benutzen gerne für Wahrheit. Also Wahrheit ist Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Wobei hier dann wieder die große Frage ist, wer kann denn die Wirklichkeit genau beschreiben? Auch wieder ganz, ganz schwierig. Übrigens hier noch ein kleines Detail. Meistens wahrscheinlich lügt ihr ganz häufig, ohne es zu wissen. Da ist zum Beispiel jemand und der trägt ein schönes neues Kleid, rot. Und dann frage ich dich jetzt, welche Farbe hat das Kleid? Und dann sagst du wahrscheinlich rot. Und jetzt hast du schon gelogen. Denn welche Farbe das Kleid hat, kannst du gar nie wissen. Warum? Physikalisch ist es nämlich so, wenn du das Licht ausstellst, ist das Kleid schwarz. Ja, das ist ja wirklich so. Warum? Denn ihr wisst ja, das Kleid wirkt wie ein physikalischer Filter. Das, was du siehst, ist ja nur die Reflexion des Sonnenlichtes, nicht die Farbe des Kleides. Also müsstest du eigentlich korrekt sagen, wenn du das nächste Mal deiner Frau was sagst, die Reflexion deines Kleides wirkt für mich rot. Das wäre nach dem momentanen Stand der Wissenschaft wahr. Denn wenn du sagst, das Kleid ist rot, dann lügst du. Denn das kannst du gar nicht sagen, denn ohne Licht ist das Kleid ohne Farbe. Und ihr merkt ja schon, ganz, ganz kompliziert. Und ihr sagt ja vielleicht, Michael, mach's doch nicht so kompliziert, sag doch einfach die Wahrheit. Ja, ich probiere ja gerade, die Wahrheit zu sagen. Und dann kommen wir dazu, im Neuen Testament ist Aletheia die Wahrheit, die man formulieren kann. Die Wahrheit, die verständlich ist. Die Wahrheit, die zumindest in einem gewissen Rahmen logisch und nachvollziehbar ist. Aber was wir in der Bibel haben, und da komme ich zurück zum Anfang, ist eben beides. Das gehört zusammen. Das heißt, die Wahrheit, die keinen Widerspruch hat, die Wahrheit, die keine Lüge ist, die Wahrheit, die mit der Wirklichkeit übereinstimmt, aber eben auch die Wahrheit, die sich unserem Alltagsleben bewährt und erkennbar ist. Und das ist eine ganz neue Herausforderung, die wir haben. Denn immer wieder in der Kirchengeschichte, auch der mennonitischen Kirchengeschichte, gab es Phasen, wo dann die Dogmen wichtiger gewesen waren als die lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und aus biblischer Sicht müssen wir sagen, das ist gar keine Wahrheit mehr. Du hast vielleicht genau gesagt, was in der Bibel steht, aber es ist keine Wahrheit, weil Wahrheit in der Bibel ist nicht nur, was mit der Wirklichkeit übereinstimmt, sondern das, was gelebt wird, was praktiziert wird, was umgesetzt wird, was sichtbar wird. Deshalb ist es ja auch bei den Ältesten. Woran wird die Qualifikation der Ältesten gemessen? Nicht nur an ihrem Denken, das ist die Lehrfähigkeit, eine Eigenschaft. Alle anderen Eigenschaften haben mit dem Leben des Ältesten zu tun. Weil die Wahrheit oder die Wahrhaftigkeit, da steckt ja auch Wahrheit drin, die Wahrhaftigkeit des Ältesten zeigt sich in dem, wie er lebt und nicht nur in dem, was er lehrt. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für uns heute und auch für unsere Gemeinden, dass wir hier jetzt nicht nur diesen postmoderne Relativität von Wahrheit ablehnen, sondern dass wir sehen, da steckt hier eine ganz wichtige Kritik der Moderne drin, dass Wahrheit eben nicht nur in Lehrsätzen formuliert werden kann. In der evangelischen Kirche gab es dann die Zeit der lutherischen Orthodoxie. Und in der Zeit galt, die Wahrheit ist wichtiger, also die Wahrheit ist wichtiger als der Glaube. Und später im Pietismus war es dann manchmal so, dass der Glaube wichtiger war als die Wahrheit. Das ist dann natürlich auch falsch. Wir müssen Ausgewogenheit haben. Wir müssen die Wahrheit im Kopf haben, aber wir müssen die Wahrheit auch im Leben haben. Und daran erinnert uns die Postmoderne neu und das fordert uns heraus. Lediglich, wenn ich sage, du sollst nicht die Ehe brechen, aber es tue, dann bin ich auch unwahr nach biblischer Aussage. Also wir dürfen uns nicht nur darauf konzentrieren, uns zu wehren gegen Bibelkritik und gegen Angriffe auf den Glauben auf intellektuelle Art und Weise, sondern wir leben nur in der Wahrheit und wir haben die Wahrheit nur, wenn wir sie eben auch tun. Die biblische Wahrheit ist nicht eine, die man abfragen kann und auswendig werden kann, sondern die biblische Wahrheit ist eine, die man leben muss. Da kommen wir wieder zur Aussage Jesu. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist natürlich eine Aussage, die dann den postmodernen Menschen sehr ärgert, weil der sagt, das ist höchstens deine Wahrheit. Aber wie kannst du den Anspruch erheben, das ist eine Wahrheit für alle? Und manche Christen versuchen das jetzt argumentativ zu machen. Nur argumentativ. Wir haben logische Argumente. Und ich bin durchaus offen für logische Argumente. Aber letztendlich müssen wir sagen, ich vertraue darauf, dass es wahr ist, weil ich Gott als vertrauenswürdig empfinde. Weil der Gott, der sich in der Bibel offenbart, zuverlässig und wahrhaftig und vertrauenswürdig ist. Deshalb ist das wahr, was in der Bibel steht. Es ist nicht wahr, weil ich alles überprüft habe und bestätigt habe. Wenn das der Punkt wäre, dann müsste ich sagen, ich kann ja gar nicht alles überprüfen. Da müsste ich ja über Gott sein, da müsste ich die ganze Geschichte nachvollziehen können, was ja gar nicht geht. Sondern ich vertraue der Bibel, weil sie von einem zuverlässigen und glaubwürdigen Gott kommt, der sich im Leben mit den Menschen als zuverlässig und vertrauenswürdig erwiesen hat. Und deshalb halte ich die Aussagen für wahr, selbst diejenigen, die ich nicht beweisen kann oder diejenigen, die ich manchmal nicht verstehe, weil die Person, die dahinter steht, glaubwürdig und vertrauenswürdig ist. Und das ist dann nicht nur ein Satz, sondern das ist das, wohinter ich mit meinem Leben stehe und ihr häufig, hoffentlich auch, weil ich eben in 36 Jahre Christ sein oder 37 Jahre Christ sein viel mit Gott erfahren habe. Und dann braucht es immer wieder eine gegenseitige Korrektur. Die Erfahrung mit Gott und Korrektur an den Aussagen der Bibel, was Gott dort gesagt hat, ganz deutlich. Aber eben beides gehört fest zueinander. Und da hoffe ich, dass ihr das auch in eurem Leben umsetzt, dass es eben nicht nur eine Wahrheit für den Kopf gibt. Es gibt ja manche, die alles ganz genau beantworten können, aber du merkst irgendwie, das wirkt nicht mehr lebendig. Aber dass ihr auf der anderen Seite auch nicht sagt, ach, die biblische Wahrheit interessiert mich gar nicht, ich lebe einfach mal so und mein Bauch sagt mir schon, was wahr ist oder ich habe irgendwas erlebt und dann ist das der Maßstab, sondern wir brauchen beides. Wir brauchen die von Gott geoffenbarte Wahrheit in der Bibel und wir brauchen die sich in unserem Leben bewährte Wahrheit, da wo wir diese Aussagen angewandt haben. Und das ist dann auch für Menschen der Postmoderne und das ist auch für unsere eigenen Kinder und Enkelkinder glaubwürdig. Häufig wirst du merken, dass postmodern geprägte Kinder und Enkelkinder bloßen Worten und Erklärungen kein großes Vertrauen mehr schenken. Das haben sie gehört, aber es ist für sie ohne große Relevanz. Sondern sie wollen, und ich glaube, sie haben recht, dass sie das wollen, sie wollen, dass das im Alltag auch sichtbar ist, dass das bestätigt wird, dass das erfahrbar ist. Und genau das brauchen sie und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen daran arbeiten, dass wir deutlich die Wahrheit Gottes sagen, aber dass wir sie deutlich die Wahrheit Gottes leben mit Jesus Christus. Und dass wir sie nicht binden an ein System von Dogmen, sondern dass wir sie binden an Jesus Christus. denn er ist die Wahrheit und nicht die Lehrschriften unserer Kirche. Die sind wichtig, weil sie etwas widerspiegeln, weil sie versuchen, das in Worte zu fassen. Deshalb sind sie wichtig. Aber sie sind nicht das Eigentliche, sondern ohne Jesus Christus sind sie tot. Deshalb, sie müssen zu Jesus Christus hinführen. Und da ist die große Herausforderung für unser Leben immer wieder neu, dass wir da nie ans Ende kommen, dass wir das jeden Tag neu ausprobieren müssen, jeden Tag neu darum ringen müssen. Und das ist dann als nächstes für die Leute, die wir erreichen wollen. Unsere Kinder oder dann eben unsere Enkelkinder oder die Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Und wir müssen den postmodernen Menschen auf diesen beiden Ebenen begegnen. Der Ebene des Herzens und der Ebene des Verstandes. Und das beides möglichst gründlich. Ja, an dieser Stelle bin ich jetzt schon zum Schluss gekommen und wir haben die Möglichkeit, über das Gehörte von jetzt und heute Morgen noch weiter zu sprechen.
Ich bitte die Ordner, die Fragen einzusammeln. Hebt bitte die Hand mit dem Zettel. Ich habe den Eindruck, es ist sehr, sehr viel Klarheit über die Wahrheit. Wir wollen es gar nicht in die Länge ziehen. Wir wollen anders. Wir wollen uns bedanken dafür. Und wenn Fragen sind, Michael Kotsch ist immer sehr offen, sehr, sehr offen, mit irgendjemandem zu sprechen über Fragen. Das ist der Stand der Dinge jetzt. Gut, dann ziehen wir es gar nicht in die Länge. Ich bitte die Leinwand runterzubringen. Und dann gebe ich noch einige Anweisungen für die Workshops, die Arbeitsgruppen.